Hirn gehört, dein Podcasten von und mit Carsten Brocke. Hier geht es nicht um Mindset-Gequatsche, hier geht es um echtes Brainset. Neurowissenschaft, die dein Denken verändert. Nothing changes, if nothing changes.
Hallo meine Freunde, ich grüße euch zu Hirn gehört, den Podcasten. Wieder einmal haben wir einen sehr außergewöhnlichen Menschen heute, oder ich habe einen sehr außergewöhnlichen Menschen. Es ist nicht nur ein Kollege, es ist auch ein echter Freund geworden, weil wir kennen uns schon eine Woche. Wir werden hoffentlich nicht darüber reden, wie lange die Wochen waren und die Anzahl der Wochen auch nicht. Aber nehmen wir mal an, es sind 20 Jahre. So, der war auch bei der NSA, aber vielleicht habt ihr das jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. Das war eher die National Speaker Association, also nicht die NSA, die ihr kennt. Dafür kennt er aber die GSA, das ist nämlich die German Speaker Association. Da ist er sogar in der Hall of Fame aufgenommen worden. Aber das alles ist gar nichts gegen das, was er heute noch hört, weil es wird etwas sehr Besonderes, wahrscheinlich sogar etwas Außergewöhnliches, weil ihr seid mit die Ersten, die davon. Er ist, was mich immer sehr freut, weil ihr wisst ja, ich bin so ein Freund von ernsthafter, also wirklich ernsthafter Wertschätzung, er ist Botschafter von It's for Kids und damit unterstützt er eine Stiftung, die wirklich krebskranken Kindern helfen, noch ein Stück weit besseres Leben zu haben, weil ihr wisst ja, es gibt ja wieder die Zahl, auch heute gibt es sie wieder, 29.750 Tage sind wir auf dem Planeten, wenn es gut läuft. Und heute, ich sage euch jetzt den Namen, ist er hier. Ihr könnt ihn hören, ihr könnt ihn erleben. Herzlich willkommen und ganz lieben Gruß an dich, lieber Andreas Buhr. Ich grüße dich.
Danke vielmals, lieber Carsten.
Fassbar.
29.750, das wusste ich nicht. Vielen Dank für die Zahl.
Großartig. Ja, das ist tatsächlich die durchschnittliche Anzahl von Tagen, in Europa übrigens, die Menschen auf diesem Planeten leben. Also in 100 Jahren sind 8,5 Milliarden tot und wir machen uns jeden Tag Gedanken. Ist auch interessant. So, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass du etwas ganz Besonderes nochmal gemacht hast und was übrigens heutzutage nicht üblich ist, dass man nämlich etwas lesen kann, wo Inhalt drin steht und Content und nicht nur, ich mach mal schnell ChatGPT und schreib mal schnell ein Buch. Nein, du hast eins geschrieben, bewusst erfolgreich, wenn ich mich nicht irre, heißt das. Da wir ja hier nicht nur eher als Freunde zusammensitzen, sondern ich ja auch noch aus der Neurowissenschaft ein bisschen was einbringen werde, was Bewusstsein ist und wie das so läuft, bin ich natürlich total gespannt auf deine Inhalte und was du uns transportierst. Entscheidend für mich war ein Zitat. Und damit werde ich gleich in die erste Frage für euch auch einsteigen. Erfolg ohne Erfüllung macht leer. Erfüllung ohne Wirksamkeit bleibt folgenlos. Wow. Erst beides zusammen schafft das, worum es im Leben wirklich geht. Wirkung mit Sinn. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mich erstmal zurückgelehnt und kurz überlegt. Weil das musste ja sacken lassen. Das braucht man übrigens Bewusstsein. Das musste ja erstmal verstehen, was damit gemeint ist. Was meinst du mit diesem Zitat als mehr oder weniger Hintergrund deines neuen Buches?
Ja, vielen Dank für die schöne Einstiegsfrage, lieber Carsten. Ich beschäftige mich seit jetzt knapp 40 Jahren mit beruflichen Erfolgen. Mein erstes Unternehmen habe ich vor 20 Jahren verkauft, mein zweites vor einem Jahr. Ich habe immer mich beschäftigt damit, was kann ich tun, um beruflich erfolgreicher zu sein? Wie kann ich Menschen dabei unterstützen, beruflich erfolgreicher zu sein? Ob das Leadership-Themen oder Sales-Themen waren? Diese beiden Disziplinen, glaube ich, kann ich ganz gut aus eigener Erfahrung beurteilen. Gibt natürlich immer was zu lernen, aber ich denke, da bin ich ganz gut im Thema. Das Einzige, was mich seit Jahren beschäftigt, ist, es war ein bisschen auch dem, sagen wir mal, dem Netz oder dem Trend im Netz geschuldet. Es gibt diese Erfolgsratgeber-Ecke und da, wo du ja auch unterwegs bist, in Sales, in Leadership und so weiter. Und dann gibt es auf der anderen Seite seit Jahren Menschen, die manifestieren den ganzen Tag. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Nicht? Du kannst ja auch mit dir selbst genug sein, umarmst dich, fühlst dich wohl und manifestierst und denkst irgendwie, das reicht. Es gibt diese spirituelle Seite, nichts dagegen, aber irgendwie hat mir gefehlt, dass dieser spirituelle Teil ja auch einen, sagen wir mal, eine wirtschaftliche Basis braucht. Mit anderen Worten, wenn ich also einen ganzen Tag mich nur mit innerem Reichtum befasse, innere Erfolgsgefühle entwickeln, manifestiere und so weiter, ich sag's mal ein bisschen polarisierend, dann wird der Kühlschrank ja nicht von selbst gefüllt. Wie wäre es also, wenn es einen ersten Ratgeber gäbe, der beide Seiten zusammenbringt? Also Business-Erfolg auf der einen Seite, das ist für mich der äußere Reichtum, finanzielle Souveränität, Geldsouveränität, Kapitel 9, der Weg zu persönlicher Freiheit führt über finanzielle Unabhängigkeit, harten dran. Und was kannst du tun, um deinen, sagen wir mal, inneren Reichtum zu entwickeln? Wie kriegst du Wahrhaftigkeit, Frieden? Wie kriegst du Liebe mit dir selbst? Wie freundest du dich mit dir selber an? Wie kriegst du beides zusammen? Und das ist in diesem Buch der Versuch, es gibt es noch nicht, dass das jemand versucht hat. Und ich habe ein Interview mit Laura Seiler gemacht, die sagt, ja, das hätte ich ja selber schreiben können. Ich habe ein Geleitwort von Pater Anselm Grün, der sagt, Andreas, tolle Idee. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Ich sage, ja, aber wenn hätte, kommt es, habe weg.
Ja. Wieder bei dir. Du, und mir ist ein Satz eingefallen von einem Bekannten, den wir beide haben. Vor Jahren haben wir den beide mal kennengelernt, der heißt Frank Felte, falls du dich erinnern kannst.
Ja, ich kann mich erinnern.
Und der hat ja diesen tollen Satz gesagt, wenn Geld dein Problem ist, ist Geld nicht dein Problem. Und der hat ja bei mir nachgewirkt, ne? Also wenn Geld ein Problem ist, ist Geld ja nicht dein Problem, sondern das eben, was davor stattfand. Und der hat sich bei mir eingeprägt, also Frank Felte weniger, aber der Satz, weil ich fand den schon ziemlich auf den Punkt gebracht.
Ja.
Ich bin ja der festen Überzeugung, dass Erfolg eine sogenannte fortschreitende Verwirklichung ist. Also ich bin ja nicht erfolgreich, wenn ich was geschafft habe. Ne, dann falle ich ja meist, wenn ich Pech habe, sogar in ein Loch. Ne, weil hab's ja geschafft und wenn ich es nicht geschafft habe, bin ich auch sauer. Also für die Hunde ist beides nicht so besonders gut. Aber die fortschreitende Verwirklichung, also zum Beispiel, jetzt nehme ich mal dein Thema, die intrinsische Motivation, das, ich sage es jetzt mal, Mindset meines Gehirns, meine Glaubenssätze, meine inneren Werte zusammenzubringen mit äußeren Erfolgsfaktoren. So, weil die sind ja sichtbar. So, die anderen sind ja nicht sichtbar. Aber sie können ja zur Erfüllung führen. Und ich glaube auch, da gebe ich dir 100% recht, erst wenn beides zusammenkommt in der begrenzten Lebenszeit, können wir auch wirklich sagen, wir haben ein erfülltes Leben. Also ich war heute tanken. Ne? Wir haben ja jetzt gerade wieder so Leute, die uns sagen, dass Tanken so teuer geworden ist. Und ich war in der Tankstelle und habe echt gelacht, weil die sagt, Mensch, warum sind Sie so gut drauf? Ich soll weg tanken kann. Ist doch schön, ist schön leer. So, und dann lachte die und sagte, der erste Nette heute. Ich sage, warum? Mein Diesel hat heute 2,12 Euro gekostet hier in Berlin. Und dann lachte die und sagte, das ist aber schon teuer. Ich sage, wenn du genug Geld hast, ist der Preis vom Benzin egal. Was interessiert mich denn? Ich muss fahren. Es geht bei mir ums Fahren, nicht ums Tanken. Und dann lachte die sich halbtot und hat gefragt, haben Sie noch mehrere Freunde, die hier reinkommen können? Und da habe ich gedacht, stell dir mal vor, ich müsste mich darüber ernsthaft ärgern, dass der Sprit teurer geworden ist. Und jetzt komme ich wieder zu dir zurück. Dann habe ich doch vorher was falsch gemacht. Wir haben mehr oder weniger alle dasselbe Gehirn. Wir haben mehr oder weniger alle dieselben Chancen und meist, wie wir jetzt wissen, dieselbe Zeit im Durchschnitt auf diesem Planeten. Und die einen machen was draus und die anderen nicht. Wo liegt denn bei dir aus deinem Erkenntnisprozess der große Nutzen für Souveränität eines einzelnen Menschen?
Na, ich sag mal so, wenn du es auf Geldsouveränität beziehst, weil ich es eben vorgegeben habe, weil ich aus der eigenen Erfahrung weiß, wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist und du mit der Stirn an der Wand stehst, dann kannst du schlecht rechnen. Na, an der Tafel stehen und rechnen. Also wer dieses Problem hat, ist auch nicht kreativ, da ist auch keine Zeit für Manifestieren oder für Spiritualität. Mit anderen Worten, das ist, was mein Lehrer zu mir gesagt hat, Andreas, wenn deine Hütte brennt, kannst du keine Rosen pflücken. Wer die Situation also kennt, nehmen wir eben den Spruch, wenn Geld dein Problem ist, ist Geld nicht dein Problem. Also wenn du sozusagen vorher nicht die Aufgaben und deine Hausaufgaben gemacht hast, dann findet vieles andere auch nicht statt. Dann geht es ums Überleben. Dann geht es darum, wie kann ich meine Tankrechnung bezahlen, um bei deinem Beispiel zu bleiben? Wie kann ich meine Einkaufsrechnung bezahlen, meine Miete bezahlen und so weiter? Und diese Situationen habe ich halt 3 oder 4 Mal in den letzten 35, 6, 37 Jahren erlebt. Auch durch Corona zuletzt erlebt, als wir nicht wussten, wie es weitergeht. Also finde ich, eine gute Grundlage zu haben, eine wirtschaftliche Grundlage zu haben, um dann auch ein erfülltes Leben leben zu können, eine gute Idee. Ich sag's mal ganz klar, Dostojewski hat mal gesagt, Geld sei gedruckte Freiheit oder geprägte Freiheit. Und so sehe ich es eben auch. Und die Abwesenheit von Geld schafft Probleme. So, jetzt können wir mal sagen, gibt es da eigentlich eine Lösung dafür? Wenn du nur sozusagen in diesen Kategorien denkst, und das hat mich eben dazu geführt, dieses Buch zu machen, die Antwort ist nein.
Stimme ich dir übrigens absolut zu. Erstmal kenne ich keinen, der erfolgreich ist, der nicht vorher mal die andere Seite kennengelernt hat. Ich kenne gar keinen. Und der Schlüssel ist, wie komme ich da raus? Und das hat nichts mit dem Außen zu tun, sondern nur mit dem Innen.
Ja. Ich meine, in schwierigen Situationen erkennst du ja die Charaktere des Menschen. Also wenn jemand unter Druck steht, siehst du, wie der tickt. Na, und ich habe mich selber mit meiner Fähigkeit verkaufen zu können, immer wieder mit dem Schopf, dem nicht vorhandenen, aus dem Dreck gezogen. Da hilft dir dann keiner links und rechts. Du musst irgendwie selber gucken, dass du zurechtkommst. Aber ich wollte noch eben ergänzen, wenn ich darf.
Klar.
Vor 14 Tagen hat Elon Musk einen ganz interessanten Artikel veröffentlicht. Der ist im NTV gelaufen und der schreibt so sinngemäß, er habe 700 Milliarden und sei nicht glücklich. Glück könne man nicht kaufen. Das ist ja ein gängiges Bonmot, das Geld alleine nicht glücklich macht, wissen wir. Ohne Geld ist aber auch kein Weg. Also ist die Frage, wie kriegt es sauber, sage mal, in ein Verhältnis gesetzt. Und wenn du dich dann damit beschäftigst, dann findest du, was Vermögenspunkte angeht, keine eindeutige Größe. Aber was laufendes Einkommen angeht, schon zwischen 80.000 und 100.000 Dollar Jahreseinkommen im Jahr zu haben, heißt gleichzeitig in the long run auch dafür das größtmögliche Glückspaket, Erfüllungspaket da drin zu haben. Das bedeutet, mit jedem Euro, den ich mehr verdiene, habe ich nicht auch einen Euro im Verhältnis Glück oder Erfüllung mehr. Wir sprechen vom abnehmenden Grenznutzen. Eine unendliche Kohle vorne und dann noch eine Null, noch eine Null, noch ein Auto, noch eine Uhr und so weiter, bringt am Ende nicht diese Erfüllung. Also musst du schauen, dass du irgendwann dich vom Außen verabschiedest, wenn das läuft, wenn die Basis steht und deinen inneren Reichtum mitnimmst, um beides zu komplettieren. Und das ist in diesem Buch der Versuch, das zu erklären.
So, und jetzt greife ich mal kurz nach. Und die Frage, die jetzt im Raum steht, um auch hier mal Klarheit reinzubringen, was verstehst du denn dann unter der Kombination zwischen, ich sag mal, dem Außen, was wir an Erfolg produzieren, vielleicht auch sichtbar und bewusst, weil du redest ja von bewusst erfolgreich, und der Spiritualität, des inneren Vorgangs in unserem Gehirn. Was verstehst du unter Spiritualität und unter bewusst?
Also, der äußere Erfolg bemisst sich, das ist relativ einfach in der Welt, aus der ich komme. Das sind Umsatzerträge, das ist, sagen wir mal, Standard. Ganz einfach auch eine Frage, was für eine Erwartungshaltung habe ich an mein Leben? Da will ich gar nicht mich so festlegen, weil ich Menschen getroffen habe, Carsten, die Altenpfleger waren und für die war Erfolg eben, Menschen erfolgreich in den Tod zu begleiten.
Ja.
Also, ich will die Diskussion über Erfolg jetzt hier nicht weiterführen, weil da gibt es wahrscheinlich andere Podcasts, die spannender sind. Nur du musst ja für dich entscheiden, was es das für dich ist. Und in der Welt, aus der ich komme, ist es ganz einfach. Es ist Umsatz, es sind Erträge, es ist Geld, es ist Vermögen, es ist vielleicht Zinseinnahmen, etc., was du generieren kannst. Das finde ich ein ziemlich neutraler Gradmesser für äußeren Erfolg. Egal, ob dir das jetzt wichtig ist oder nicht, bitte nicht werten, wenn du jetzt zuschaust, zuhörst, einfach mal zulassen. Darüber dich zu definieren alleine reicht natürlich nicht, aber es ist ein Weg, um sagen zu können, da hat jemand viel. Und die zweite Teil der Frage ist, was ist eben Spiritualität? Das ist für mich der innere Reichtum, das ist für mich die Fähigkeit, den heiligen Raum, den es braucht, in regelmäßigen Abständen zu besuchen. Was ist der heilige Raum? Der heilige Raum ist der Raum, wo du 100% bei dir bist und das Außen keine Rolle spielt. Und dieses 100% bei dir sein, Carsten, will ich so definieren, wo kein Lob, keine Anerkennung dich motiviert und wo kein Frust dich frustriert. Also wo du keinen Erfolg brauchst, um gut drauf zu sein und wo du eben auch keinen Frust, keine Beleidigung, keine negativen Emotionen zulässt, um frustriert zu sein. Also das wäre für mich der heilige Raum. Und dieser heilige Raum, das kann zum Beispiel Meditation sein, das kann, weiß nicht, Joggen im Wald sein, Pilates, Yoga, Tanz, was immer sein. Ich habe Leute, die kochen, sind ganz bei sich. Und das bezeichne ich als heiligen Raum und um den geht es. Und den regelmäßig aufzusuchen, um dann, wenn du da rausgehst, könnte eine Stunde sein. Für mich ist es zum Beispiel Sport und Sauna und so weiter, wo ich dann auch nicht reden muss, wo ich mit mir bin und also meine Gedanken sortieren kann, um dann wieder in deiner vollen Kraft zu sein und außen wirken zu können. Und beide Seiten braucht es. Jemand, der immer nur bedingtes Glück gut findet. Was ist bedingtes Glück versus unbedingtes Glück? Bedingtes Glück ist, ich kaufe mir eine Uhr, bin glücklich. Ich kaufe mir ein Auto, bin glücklich. Ich gehe essen, bin glücklich. Ich habe immer, wenn ich das tue, habe ich Glück. Das ist bedingtes Glück. Das unbedingte Glück ist, ich verabschiede mich von diesen ganzen, sagen wir mal, weltlichen Themen und bin mit mir selbst fein. Habe mich selbst umarmt, bin mit mir befreundet, bin in meinem heiligen Raum. Und nichts stört mich. Das ist der Weg zu innerem Reichtum. Beides zu kombinieren, ist die große Herausforderung. Und mit der habe ich mich in diesem Buch auseinandergesetzt. 300 Seiten, ein ganzes Jahr Arbeit. Übrigens in Berlin geschrieben, bei dir ganz um die Ecke. Ich freue mich, wenn du es liest und Feedback gibst, Carsten.
Ich frage immer ganz gerne die Teilnehmer, so wie ist so dein Leben, wieso ist dein Leben so, wie es ist? Und dann kommt ja immer die Antwort, naja, so wie ich denke, so ist mein Leben.
Ja.
Und das ist ja so der Klassiker. So. Und dann frage ich nach und hinterfrage ich, so kommt ja Wahrheiten raus, könnt ihr euch mal merken, fragen, nachfragen, hinterfragen, kann man übrigens auch nach innen machen, muss man nicht nur nach außen machen. Dann kommt relativ schnell raus, das, was du vielleicht sogar inneres Gespräch nennst, dass unser Leben, wenn es bewusst ist, also wir wissen, dass wir es leben, nur so ist, wie wir mit uns reden. So, und wenn wir 80.000, 90.000 Worte jeden Tag und davon ungefähr 98%, 99% wahrscheinlich dieselben wie gestern. Und das ist das halbe Leben. Es sei denn, ich lese ein Buch von Andreas, da kommen neue Inspirationen. Und dieser Raum, den du meinst, den kenne ich ganz gut, ist immer der, wenn ich zur Ruhe komme und anfange, bewusst mit mir selbst zu sprechen und dann insbesondere Fragen stelle. Ist das so? Ist das wichtig? Wie geht es dir gerade? Brauchst du das? Und wenn ich dann in mich hineinhöre, stelle ich fest, dass ich manchmal ziemlichen Unsinn mit mir spreche. Sehr selbstkritisch bin. Kennt ihr vielleicht alle, dass ich bin noch nicht gut genug, ich mache nicht genug Preise, ich bin zu... Also was auch immer, ich kritisiere mich auch andauernd. Ne, ich muss noch mal zum Friseur, ich muss noch das, ich muss... So, anstatt einfach mal loszulassen, meine Jasmin, du weißt ja, ich habe ja diese unfassbare Frau vor einiger Zeit oder jetzt ja schon ein paar Jahre getroffen, die sagt immer zu mir, du musst Momente erkennen lernen, Carsten. Also nicht nur Situationen, die kennen wir ja alle, sondern du brauchst Momente. Und wenn du einen Moment hast, halt ihn doch einfach mal fest. Und dazu brauche ich das, was du eben gesagt hast. Dazu muss ich nach innen. Und die gibt's andauernd übrigens, Andreas, wie ich auch festgestellt habe. Die sind gar nicht so selten. Wie du eben gerade gesagt hast, ich sitze in der Sauna, ich gehe mal laufen oder spazieren. Ich sitze auf der Terrasse und gucke und denke, und ein Vogel fliegt vorbei und denke, wow, Moment, halt mal an. Und das ist das Zweite. Ich weiß nicht, ob du da mitgehst. Für mich ist, habe ich gelernt, anhalten etwas sehr Wichtiges.
Ja.
Dieses ständige Trampeln machen und einfach mal auch anhalten und mal zulassen. Ist das das, was du auch so meinst mit deiner inneren Einstellung zu sich selbst?
Ja. Kurze Antwort auf die lange Frage. Ja. Und ich nenne das Erweckungsmoment.
Wow.
Es sind Erweckungsmomente, es sind Schlüsselsituationen und Schlüsselpersonen, die diese Schlüsselsituationen kreieren. Es ist ein Mensch, der dir beiläufig was sagt, in einer Situation, wo du gar nicht vorbereitet warst, wo du erst später registrierst, hoppla, was war das denn? Und das sind Erweckungsmomente und die zusammen könnte eine gute Idee sein. Du bist übrigens auch als Experte für deine Themen, Carsten, weiß ich, weil das bei meinen Teilnehmern immer wieder mal hochpoppt, eine Schlüsselperson für viele. Du sagst Dinge beiläufig, die bei den Menschen, die sie aufnehmen, oft erst Jahre später wirken. Und dann sagen die, damals in Berlin habe ich den Carsten Brocke getroffen und der hat da, 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 da zu mir gesagt und es hat da, 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 da mit mir gemacht. Ein Schlüsselmoment, eine Schlüsselperson. Und für die Person, um die es geht, ist es ein Erweckungsmoment. Und die zu sammeln bedeutet festzuhalten, wenn du weißt, was du tust, ist dein Thema jetzt, Bewusstsein, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst.
Ich habe ja nun ein Stück weit, ich würde mit dir gerne darüber auch nochmal reden. Ja, wir haben ja nicht ein Bewusstsein, wir haben ja mehrere, ne? Wir haben dieses Alltagsbewusstsein, wo wir so miteinander quatschen und so. Dann haben wir ein Zukunftsbewusstsein, wo die ganzen Entscheidungen herkommen, die kommen ja alle aus der Zukunft, die kommen ja nicht aus dem Heute. Heute müssen sie getroffen werden. Du hast vorhin über Sport und Ähnliches geredet. Wir haben Körperbewusstsein. Wir haben jetzt gerade, was wir machen, so eine Art Aufmerksamkeitsbewusstsein, weil uns jetzt klar ist, wir reden miteinander. Aber wir haben ein riesen soziales Bewusstsein, ein emotionales. Und jetzt kommt für mich zwei Sachen, die du gerade in dem Buch so zusammenbringst. Wir haben ein kognitives Bewusstsein, also wo uns klar wird, worum es geht. Und wir haben ein Selbsterkenntnisbewusstsein, wo wir wissen, was wir dann tun müssen. Und diese ganzen Formen zusammenzubringen, ohne dass wir es übrigens messen können, wir können ja bis heute Bewusstsein nicht messen, wir wissen ja nur, dass wir es haben, sind für mich immer der entscheidende Punkt. Mach es dir doch bewusst, deswegen ist bewusst erfolgreich so ein geiler Titel, was du kannst und was alles in dir schlummert, wenn du es zulässt. Weil das ist ja der zweite Schritt. Wenn es dir bewusst ist, hast du es ja noch lange nicht getan. So, aber das dann zuzulassen. Ich will noch mal kurz hier, falls ihr euch wieder wundert, natürlich bin ich in Berlin, ich klinge ja auch wie ein Berliner, also müsst ihr jetzt mit leben. Ich möchte mal hier etwas, ja, ich sag mal ein Wort, das du gesagt hast, weil ich liebe dieses Wort. Du hast von Selbstführung, sprichst du?
Ja.
Und du sprichst jedes Mal, auch übrigens seit vielen Jahren, da ist mir sowieso schon aufgefallen, über innere Meister. So, und Selbstführung ist ja aus meiner Sicht so mit das Schwerste, was man im Leben machen kann. Also, mich zu führen ist von anderen unmöglich und mich selbst zu führen scheint ja ziemlich schwierig zu sein. Aber wenn ich meinen inneren Meister finde, der also zum Beispiel sich selbst überwindet, um etwas zu tun, sehe jetzt zum Beispiel mit dir darüber zu reden, dass es mehrere Seiten in unserer Persönlichkeit gibt und nicht nur dieses fachliche, sachliche, sondern eben auch das emotionale und vielleicht auch spirituelle. Das muss man ja zulassen. Und ich lasse das nicht nur zu, ich finde es großartig, dass es das gibt. Also bewusst erfolgreich heißt doch dann, den inneren Meister in sich zu finden.
Es ist so, dieser innere Meister, also du sprichst oft das Buch an, 12 Kapitel, am Ende des Kapitels kommt der Andreas ins Gespräch mit seinem Meister. Und der Meister ist dann der, der ihn quasi durch geschickte Fragen eine Stufe weiterbringt. Der Gedanke dahinter ist, die Mutter aller Antworten ist die passende Frage.
Das stimmt.
Und die passende Frage zu stellen, bringt dich sozusagen dazu, über die Antwort nachzudenken. Und wenn wir sozusagen in so einem Redestate sind, gibt es ja keine Frage. Wir sind in dem Sprechdenkermodus und dann umso mehr wir Gedanken haben, desto mehr fällt uns ein. Und dann haben wir Sprechdenkermodus. Klein Fuzzilein meldet sich schon mal. Na, das ist dann die innere Stimme, die dich vielleicht hindert oder motiviert oder irgendwie mit dir im Gespräch ist. Und dieses Gespräch mit dem Meister ist dann sozusagen der imaginäre Austausch mit jemandem, der eine Stufe weiter ist, dessen Aufgabe nichts anderes ist, als dir durch Fragen die Hilfestellung für deine eigene Antwort zu geben. Das ist ein klassisches Coaching-Thema, denn die Qualität meiner Fragen bestimmt am Ende die Qualität meines Lebens. Habe ich gute Antworten, aber es setzt eine gute Frage voraus. Deswegen die Mutter aller Antworten ist die passende Frage. Und so ist dieses Gespräch mit dem inneren Meister dann das Meisterstück eines jeden Kapitels.
Moment, ich muss eine kurze Frage stellen. Müsste ich dann bei dem Buch mit den letzten Seiten beginnen, um dann vorne neugierig zu werden? Oder
ja, es ist jetzt nicht chronologisch geschrieben. Du kannst auch kapitelweise lesen. Ne? Du kannst also ja mit 12 anfangen oder mit 7 oder mit 8 Geldsouveränität. Also da, wo du den Zugang hast. So ist es so geschrieben, dass die Kapitel in sich schlüssig sind. Wir verweisen natürlich links und rechts, ist klar. Aber so ist der Aufbau gedacht.
Also in der Neurowissenschaft gibt es ja einen Klassiker, dass in der Frage immer die Antwort irgendwo drinsteckt. Und die, wie du eben sagst, die Qualität der Frage bestimmt ja letztlich die Antwort. Also fallen mir ja manchmal wahrscheinlich falsche Fragen ein, sonst käme ich auf bessere Antworten.
Wer weiß. Falsch ist ja eine Frage der Interpretation.
Na, ich sag mal so, ich habe noch nicht die Lösung gefunden, dann muss ja meine Frage so. Finde ich dann in dem Buch möglicherweise, das ist ja für mich besonders spannend als Zuhörer, Fragen, die ich mir stellen kann?
Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Das Buch ist autobiografisch durchzogen mit eigenen Erlebnissen, die sozusagen für mich dann so neuralgische Wendepunkte waren. So aufgebaut, dass es auch gut reingeht und gemeint, also dass du es gut lesen kannst, ist jetzt nicht so technisch, sondern eher narrativ aufgebaut. Und es soll dir schon dir, dem Leser, die Gelegenheit geben, dich mit dir zu beschäftigen. Weil am Ende ist es dein Leben. Das Leben ist keine Generalprobe. Wir können die Zeit, die wir haben, immer nur einmal verbringen. Du hast es eben in Form von 29.750 Tagen beschrieben. Ich habe jetzt gehört, lieber Carsten, dass wir in Deutschland, Österreich, Schweiz, bevor wir sterben, die letzten 8 bis 11 Jahre vor unserem Tod nur eingeschränkt gesund oder krank sind. Kommt der Longevity-Trend her, Biohacking-Trend her? Die habe ich übrigens im Buch auch aufgegriffen. Wie kann ich diese Gesundheitsspanne verlängern? Und ich kann sie verlängern, indem ich mich natürlich besser ernähre, klar, indem ich entspanne, mich entgifte, eine gute Bewegung habe und vor allen Dingen auch, indem ich eine gesunde Gedankenhygiene betreibe. Das halte ich für jetzt für mich auch im zunehmenden Alter, mit Blick auf meinen Reisepass, ich weiß auch nicht, wie viel Sand da noch in der Uhr ist, halte ich das für eine gute Idee, mich zu beschäftigen mit Dingen, die wirklich konstruktiv sind. Ich hatte jetzt letztens einen guten Freund, der in Mallorca lebt, der sagt zu mir, Andreas, ich bin jetzt 60 geworden, jetzt habe ich die arschlochfreie Zone definiert. Na, ich will jetzt keine Leute mehr in meinem Umfeld haben, die Assholes sind, nur noch jetzt Leute, mit denen das im Prinzip gemeint, dass du dich mit Menschen umgibst, die dich inspirieren, dass du Gedankenhygiene am besten betreibst und nur noch Sachen zulässt, die wirklich produktiv sind und die dich weiterbringen. Denn, weißt du, Müll rein, Müll raus. Also wenn ich das nicht schaffe jetzt im höheren Alter, es bleibt ja da hinten weniger Straße übrig. Wer Mitte 20 ist wie meine Söhne, kann Fehler machen. Aber wenn wir in unserem Alter sind, dann sollten die Fehler eben kleiner werden oder sagen wir mal weniger Ausmaß haben. Daher das Bewusste in diesem Buch.
Du redest von doppeltem Druck, insbesondere in der Führung, von wirtschaftlichen leistungsfähig bleiben, von Orientierung behalten oder finden, Sinn natürlich von KI, wo ich glaube, dass das vieles verändern wird, in der jetzigen Zeit übrigens schon verändert. Und dafür gratuliere ich dir übrigens, ein Traumwort. Ich weiß nicht, ob ich das noch irgendwo klaue, aber ich nenne das ja heute Benchmarketing, das klingt irgendwie besser. Stapelkrisen, das ist ja ein geiles Wort. Mein ganzes Leben noch nicht gehört. Ich lerne schon wieder, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich lerne ja auch schon wieder. Also mir hat er gesagt, wie geht's Ihnen eigentlich? Ich habe 16 Stapelkrisen hinter mir. Was willst du von mir? So, ich glaube, dann hat er mehrere Probleme und dem wird eine Menge bewusst. Ja, das ist ein Traumwort. Das ist eigentlich immer, dass ich auf sowas nicht komme. So, wie möchtest du denn, oder wie, welche Idee steckt denn dahinter, dass du die Orientierung zwischen wirtschaftlich Leistung, Sinn und Krisen und übrigens auch wachsender tatsächlich mentaler Belastung hinkriegst, dass man bewusst erfolgreich bleibt oder wird?
Tja, indem du im ersten Schritt mal den Gedanken zulässt, dass der Druck von beiden Seiten kommt. Schau mal, wenn wir mal uns bewusst machen, das Prinzip der Gleichzeitigkeit, Stapelkrisen, du sprichst es an, da ist Corona, dann haben wir dann den Hamas-Krieg, wir haben Energiekrise, Heizkostenkrise, wir haben Inflation, jetzt haben wir die Eskalation um den Iran. Also alles, was geopolitisch stattfindet, ist ja eine, sagen wir mal, nicht selbstgemachte Katastrophe, wo wir streng genommen Opfer sind. Keiner von uns kann das irgendwie beeinflussen, wir müssen irgendwie damit umgehen. Und da das in unserem Kopf stattfindet, übt das Druck aus. Menschen halten ihr Geld zurück, gucken auf ihr Konto, was passiert da, bin ich noch sicher, kann ich jetzt nach Ägypten in den Urlaub fliegen, was ist mit Dubai und so weiter. Das ist das Außen, was wir nicht beeinflussen können. Es gibt die andere Seite, die den Druck erhöht. Hast du eins eben selber angesprochen, ist Digitalisierung und künstliche Intelligenz. KI oder K.O. sage ich immer, wer KI nicht einsetzt, wird ersetzt werden von Menschen, die KI einsetzen. So einfach ist das heute. Das heißt, ich bin da plötzlich gezwungen, mich mit einer Technologie auseinanderzusetzen, die ich auch nicht bestellt habe. Ich komme ja aus einer Zeit, wo wir noch geklingelt haben. Da gab es noch nicht mal Telefon. Da war ein Telefon die Revolution. Faxgeräte waren die Revolution. Und heute sprechen wir von einer generativen künstlichen Intelligenz, die sich exponentiell entwickelt. Selber Effekt wie beim Zinseszinseffekt, kann sich das menschliche Gehirn nicht vorstellen. Also keiner kann sagen, wo die KI in 3 Jahren steht, weil keiner sagen kann, seriös, wo die KI in einem Jahr steht. Das heißt, ich habe nicht nur die geopolitische Herausforderung, ich habe auch betriebliche Herausforderungen, Prozesse optimieren, Effizienz. Ich habe ein Recruiting-Thema vielleicht. Ich habe jetzt mit meinem Sohn gesprochen, der wird Jurist. Der sagt, guck mal, Papa, früher haben wir 3 Jahre lang nur Texte geschrieben, Textvorlagen gemacht. Das macht heute die KI. Uns braucht heute kein Mensch mehr. Wir müssen sehen, dass wir einen anderen Job finden oder anders einsteigen. Du hast es ja eingangs auch gesagt. Und diese beiden Seiten üben auf Führungskräfte, auf Menschen, die Verantwortung haben, von beiden Seiten Druck aus. Und in einer solchen Situation die Orientierung zu liefern für dein eigenes Team ist eine große Herausforderung. Ich glaube, das kann nur jemand schaffen, der es schafft, sich selbst zu führen. Und deswegen ist Selbstführung so wichtig. Denn nur wer sich selbst führen kann, wird ein Team führen. Und wer ein Team führt, kann ein Unternehmen führen. Wer mit der Selbstführung schon Schwierigkeiten hat, weil es Leute gibt, die A sagen und B machen, die sagen guten Tag und draußen ist dunkel, oder sind Ankündigungsweltmeister, weil sie irgendwie glauben, sie müssen viel Schaum produzieren. Das wird ja alles entlarvt heutzutage. Die tun sich eben auch mit dem Unternehmensaufbau schwer. Und darüber spreche ich hin und wieder in 2, 3 Kapiteln auch ausführlich, was du tun kannst, wie du dich organisieren kannst, was du machen kannst. Ich gebe Hinweise, wie du dadurch die Situation gut durchnavigierst.
Da du ja KI ansprichst, ich beschäftige mich ja sehr viel, auch aus neurowissenschaftlichen Gründen natürlich, weil du weißt, das ist ja nicht nur mein Hobby, den Scheiß habe ich ja nur noch studiert. Der Witz ist, seitdem über 15 Milliarden Verbindungen auf diesem Planeten entstehen, entstand ja auch erst die künstliche Intelligenz, also die Verbindungsknüpfpunkte, die du brauchst, um Intelligenz entstehen zu lassen, sind tatsächlich 15 Milliarden gewesen. Und die haben wir erreicht. Wir haben jetzt zurzeit 17 Milliarden. Die letzte Zahl, die gemessen wurde, also es ist eine Messungsschätzung, ist jetzt ein halbes Jahr her oder dreiviertel Jahr mittlerweile. Und da entstand, wo alle überrascht waren, tatsächlich mit einmal aus sich selbst heraus wissend. Das sind diese Verknüpfungspunkte. Also ich suche da, auch die da. Wir haben zwischen 86 und 120 Milliarden dieser Verknüpfungspunkte in unserem Gehirn, aber mit jeweils 1000 Verbindungen pro Verknüpfungspunkt, nennt man Nervenzellen. Das heißt, die KI ist noch weit davon entfernt und trotzdem sage ich euch allen voraus, wahrscheinlich haben wir im nächsten Jahr schon 30 oder 40 Milliarden Verknüpfungspunkte. Das heißt, für uns als Menschen wird es auch immer schwieriger noch zu unterscheiden, weil das Gehirn das gar nicht kennt, evolutionsgeschichtlich, was ist noch echt, was nicht, was ist noch real, was nicht. Also ich habe meine Stimme ist geklont, die kann mittlerweile also Hörbücher machen, wenn ich möchte. Über 11 Labs ist alles geklärt. Ich habe das Ding 2 Stunden einsprechen lassen und jetzt, ja tatsächlich, und übrigens als Berliner übrigens, das ist das Allerschärfste. So, tatsächlich.
Ich frage mich gerade, bist du es überhaupt? Kassen.
Nee, in diesem Fall hast du mal recht, weil ich habe so manchmal Ausbrüche. Das kann KI noch nicht. So, und der Gag ist, deswegen fand ich diese Stapelkrisen so geil, denn hat ja letztlich jeder Mensch in seinem Leben, hatten wir die ja vorher auch schon, nur nicht in dieser Häufigkeit, Geschwindigkeit, Schnelligkeit, überwältigenden Masse, weil tatsächlich wir vieles nicht beeinflussen können, aber manches eben doch, und das sollten wir auch nie vergessen. Weil entweder benutze ich die KI oder die KI benutzt mich. Das ist eine Grundsatzfrage. Und die muss ich beantworten. So, die muss ich tatsächlich mit mir beantworten. Weil ich muss ja nicht alles mitmachen. Ich bin ja nicht gezwungen. Aber wenn du jetzt deinen Sohn ansprichst, ne, mit Rechtsanwalt und ich, na klar, wird es ganz viele Leute geben, die einfach überflüssig werden. Warum auch nicht? Macht ja keinen Sinn. wir haben das alles schon mal durch. Ist ja nicht das erste Mal, dass die Welt vor einem Problem steht, wo sie denkt, morgen geht sie unter. Also Menschen haben schon immer Lösungen gefunden, davon abgesehen. Aber eins will ich doch festhalten. Wenn bewusst erfolgreich nicht ein Titel ist, sondern eine Einstellung, dann kann ich doch darauf immer wieder in mir selbst, siehe Qualität der Frage, Einfluss nehmen. Und ich bin davon zutiefst überzeugt übrigens, dass so intelligent die KI in Anführungsstrichen noch immer sein wird, eins wird sie nicht. Übrigens nie. Weil eine Intelligenz setzt immer einen Körper voraus. Und da Intelligenz ja keinen Körper hat, sondern tatsächlich sind das ja, die Verknüpfungspunkte sind ja letztlich Algorithmen, ist die Intelligenz immer ein Abbild und nicht derjenige, aus dem es kommt. Weil du hast ja ein Bauchgefühl und ich ja auch, ne? Und der Bauch sagt manchmal, Alter, hier stimmt was nicht. Das hat KI nicht. Es hat kein Bauchgefühl. Und es hat auch kein limbisches System. Also würde es letztlich immer eine Spiegelung von Tatsachen durch das Errechnen von Möglichkeiten sein und nicht intelligent. Deswegen finde ich den Namen auch ziemlich bescheuert, aber das ist nur meiner Welt. Ich will ganz zum Schluss natürlich, dass ihr nicht nur das Buch lest. Ich wäre bescheuert, wenn ich es nicht tun würde. Mich interessiert ja vor allen Dingen, dass ich spreche mit deinem Meister. Also da ganz zum Schluss. Ich fang diesmal von hinten an. So, ja, darf ich ja, weil ich will ja die Stapelkrisen loswerden. Wenn ich mehr wissen will, lieber Andreas, wenn ich dich erreichen will, wenn ich dich als Inspiration in mein Unternehmen holen will für einen Vortrag, weil ich sag euch mal, ich habe ihn im Vortrag erlebt, da brennt die Hütte, aber ohne Hüpfen und Singen und so, sondern durch Inhalte. Wo kriege ich dich? Wo finde ich dich? Was muss ich tun?
www.andreasbuhr. Also ich freue mich, wenn du ernsthaft dich interessierst für mich und meine Arbeit. Du findest meine Webseite www.andreas-buhr.com, google das, Perplexity, whatever, oder auf der Buchseite oder in der Akademie bei uns, buhr-team. Ich bin da überall ganz gut zu finden und freue mich, wenn wir ins Gespräch kämen. Es gibt auch einen Podcast von mir, ähnlich wie Carsten den hier macht, oder einen YouTube-Kanal oder LinkedIn oder Insta. Whatever you like, ich käme gerne mit dir ins Gespräch und antworte auch selbst. Macht niemand keine KI, ich kümmere mich um die Dinge noch höchst selbst. Persönlich.
Ein Mensch. Also, dann kann ich nur sagen, wir haben ja wieder einen schönen Podcast hier bei Hirn gehört. Wir haben heute eine Persönlichkeit gehabt, die ich nicht nur menschlich schätze, weil es gibt ja ein tolles Wort, warum ein Gehirn eine Wahlentscheidung trifft, und das sind Werte. Es wird ja immer gefragt, da ich ja Energie sparen will, ist es mir das wert? Und wenn ein Mensch sich hinsetzt, jetzt unter uns, meine Lieben, und ein Jahr den Schmalz und seine Nervenbahnen drangsaliert und wahrscheinlich auch Stapelkrisen durchlebt hat mit dem Buch, um uns dann zu inspirieren, dann ist das immer etwas Besonderes, weil du musstest es ja nicht. Und Geld ist es auch nicht, weil ich kenne ihn, macht euch keine Sorgen, ihm geht's ganz gut. Also Buch und Geld ist es nicht, sondern es sind Inspirationen für euer Leben, also Gedanken und wahrscheinlich auch Fragen, die euch innehalten werden und vielleicht Momente schaffen. Macht das, geht auf Andreas zu, nutzt die Inspiration. Wir haben nur dieses eine einzige Leben auf diesem Planeten. Es ist zeitlich begrenzt und wir haben das Recht, dabei glücklich zu sein und erfüllt. Lieber Andreas, ich bin ganz tief begeistert, auch dankbar, dass du dir die Lebenszeit genommen hast. Ich freue mich auf alle, die das hören, und ihr nehmt es mit. Ich weiß, dass es viel gehört wird, und packt euch dann wieder ins Auto, und wenn ihr zur Arbeit fahrt oder woanders hin, scheiß auf den Sprit, wie teuer der ist. Der Inhalt ist unbezahlbar. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit, genießt es und auf bald. Euer Carsten und euer
Andreas Buhr aus Düsseldorf, vielen Dank, bis sehr bald.
Ciao, ciao.
Nothing changes, if nothing changes.